Einen schönen guten Morgen alle, allen, ihr Heiligen, ihr Geliebten, ihr Auserwählten Gottes.
Du stehst in der Bibel.
Ja, das ist manchmal lustig, wenn man auf sich selbst guckt, was hat er gerade erzählt? Weil wir verbinden ja mit diesen Begriffen ganz andere, geschichtliche, traditionelle Bedeutungen, ja, die mit dem biblischen Sinn nichts zu tun haben. Oder nur sehr wenig, sage ich mal. Ach ja, Entschuldigung. Wir machen heute mit Psalm 23 weiter. Nee, da steht jetzt nichts. Das kennen wir jetzt auswendig, die 6 Strophen, oder? Also, wir sprechen miteinander den Psalm 23. Wie gesagt, heute Morgen im Mittelpunkt unserer biblischen Betrachtung und Verkündigung stehen wird. Bereit? Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Herr, schenke mir das ärmliches Menschenwort nun zu deinem lebendigen Gotteswort werde. Gehe du durch die Reihen und sprich in das Herz hinein. Das Herz, das es sehr nötig jetzt heute Morgen hat. Wir danken dir jetzt schon dafür, dass du dies tust. Amen. Heute nehmen wir ein weiteres Mal den Psalm 23 auf und fokussieren uns vornehmlich auf den Vers 5. Besser gesagt, den ersten Satz. Hallo, du bist ja wieder da, sehe ich gerade. Wunderbar, klasse. Schön. Vers 5. Letztlich hatten wir ja quasi besonders die ersten 3 Strophen, ist ja ein Lied, also Strophen, je nachdem, betrachtet. Und da könnte man sagen als Überschrift, der Hirte. Und man fragt sich, wo ist der Hirte nun geblieben ab Vers 4 oder Strophe 4? Also in der Bildsprache, ihr wisst, was ich meine, in der Bildsprache. Wo ist der Hirte geblieben? Denn hier taucht jetzt ein anderes Bild auf. Ein anderes Bild auf ist das Bild des Gastgebers. Ein Gastgeber, der ein Fest vorbereitet. Der in ganz besonderer Weise zu seinem Fest einlädt. Es ist ein Bild, das wir aus der Bibel im Überfluss kennen. Ja. Im AT fängt das bei den Patriarchen an, die sich zu großen Festessen getroffen haben und anschließend von Friedensschlüssen beispielsweise, anlässlich von Friedensschlüssen beispielsweise das feierten. Das ging ja damals über Tage, ja. Heute kaum vorstellbar. Die Propheten sprechen immer wieder auch von diesem ganz besonderen Mahl im Alten Testament für die Endzeit, was noch aussteht, Hochzeitsmahl. Was fällt euch noch ein? Gastmahl, ja, richtig. Was fällt euch noch ein? Freudenmahl, ja. Also besonders Jesaja 25, wer da noch mal diese tollen Kapitel lesen will, das quillt über von unglaublicher Freude. Jesaja 25 und Jeremia 31, die beiden sind super diesbezüglich. Und im Neuen Testament haben wir ja auch schon wieder diese Tischgemeinschaften. Ne? Das war eine besondere Marke, sage ich mal, von Jesus, immer wieder. Und dieses Mal, diese Mahlgemeinschaft, dass wir auch im Brotbrechen feiern in diesen Räumlichkeiten, das nimmt etwas vorweg. Etwas vorweg, was einmal sein wird. Jesus sagt, dass ihr einmal an meinem himmlischen Tisch sein werdet. Zitat Ende. Und deswegen haben wir auch die Einladung zum großen königlichen Mahl, beschrieben von Jesus. Und dieses Bild, das steckt hier dahinter in unserem Psalm 23. Nur die Tischgemeinschaft unseres Psalms, die findet noch auf, ja, wo findet die denn statt? Auf noch auf dieser buckeligen Erde, würdest du sagen, ne? Kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Genau, sehr gut, der Hinweis. Wir werden das an einem Beispiel in Davids Leben, denn der Psalm ist ja von David, ja. Nochmal sehr schön diesen Vorgang, den du geschildert hast, aufnehmen. Ja. Also zumindest jetzt mal sage ich, in einer ersten Auslegungsebene des Verses, der Strophe 5. Denn du bereitest vor mir einen Tisch. Wenn es jetzt im himmlischen Bereich wäre, würde das jetzt, was es kommt, nicht dastehen. Angesichts meiner Feinde, heißt es ja ganz ausdrücklich, wenn wir eins bei ihm sein werden, dann ist die Sache mit unseren Widersachern erledigt. In unserem wunderschönen, uns allen gut bekannten Psalm, ihr habt wirklich ein sehr synchron im Chor gesprochen, eingangs diese 6 Strophen, bedanke mich nochmal. Ja, wir hatten viele Zuhörer. Wir haben auch jetzt noch viele Zuhörer in den himmlischen. Da findet eigentlich der eigentliche Gottesdienst statt. Wir sind ja nur eine Filiale hier. Ja? Eine kleine, mickrige Filiale, aber Gott gesegnet. So. Da steht nun ein Glaubender in unserem Psalm. Ein Glaubender, und der Glaubende hat ein Problem. Der hat ein Problem. Was ist das Problem des Glaubenden, das Problem des David, das Problem des Psalms 23? Nun, ist ganz einfach. Ist ganz einfach, klar, wenn man es weiß, aber ihr wisst es ja auch gleich. Ganz einfach, denn die Frage treibt euch ja auch herum, so wie mich auch ganz schlicht, nämlich, kannst du mir, Gott, jetzt kannst du mir einen Tisch decken? Kannst du mir einen Tisch bereiten? Denn genau diese Frage kommt ja in Psalm 78 vor. Den kennen wir nicht auswendig. Bei 72 Strophen wäre zu viel verlangt. Aber es ist trotzdem gut. Dieser Psalm ist trotzdem gut. Denn dort steht dann in Strophe 19 vom Psalm 78, das ist ein Psalm von Asaf. Da lesen wir, und sie, damit ist gemeint Israel, redeten gegen Gott. Sie sprachen, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten. Boah. Wenn man den Kontext kennt, ich werde nochmal kurz den Kontext zusammenfassen. Das ist erstmal genau diese Frage des Zweifels, die Frage des Misstrauens, ist die Fragestellung eines Glaubenden, und die nicht nur immer nur einmal und dann nie mehr, sondern lebenslang. Schaffst du es, Gott, mir in dieser katastrophalen, misslichen Lage, schaffst du es, du Allerhöchste, einen Tisch zu bereiten? Es ist eigenartig mit dem Vertrauen. Es gibt Phasen des Glaubens, die laufen glatt durch. Super, super, gute Erfahrungen, gut, schön. Eindrucksvoll, emotional, aufbauend, segensreich. Das sind die Zeiten, die der lebendige Gott uns schenkt, die er uns schafft und die er nicht nur das uns auch gönnt. Das ist das Carpe Diem der Bibel, im wahrsten Sinne. Das genießen wir. Genießen wir es auch? Oder sind wir auch in solchen Lagen gleich wieder kritisch, typisch deutsch, ja? Es könnte ja noch eine Falle, ein Hasenfuß dahinter stecken. Genießen wir das auch? Das nehmen wir hinein in unsere, wenn es dann ist, bitte immer ganz bewusst nehmen wir hinein in unsere persönliche, sage ich mal, innere Schatzkiste, Schatzkistlein unseres Lebens. Die können wir dann immer mal wieder aufmachen, die Schatzkiste, und sehen, was er am Wunderbaren, es funkelt uns direkt entgegen, geschenkt hat, was wir genießen. So, aber es gibt auch ganz andere Phasen in unserer Nachfolge. Ja, klar, wem sage ich das? Und das ist immer blöd, sage ich mal, es ist doof, die eine Phase gegen die andere Phase auszuspielen. Ihr wisst, was ich meine, ja? Die eine Qualität gegen die andere. Was? Gibt es noch eine zweite Qualität? Ich dachte, das eine wäre Qualität, wenn es super läuft, das andere ist ja gar keine Qualität. So denken wir spontan. Nein, 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 äquivalent. Zu begreifen, beides ordnet Gott nach seiner Weisheit in dein Leben anders als in meines. Es gibt keine 0815-Nachfolgepläne von Gott. Er individualisiert enorm. Ja, bei Milliarden von Menschen, wahnsinnig. Für uns Menschen. Und es ist auch seine Weisheit, wie diese scheinbaren Paradoxien dieser beiden Qualitäten der Begebenheiten unserer Lebensjahre eindrucksvoll und auch vollendet zusammenfügen wird. Also nochmal, beides ist wichtig. Beides gehört zu unserer Nachfolge. Beides. Beides prägt die Qualität unseres Vertrauens. Immer kommt mir mein Gott entgegen. Und einer meiner Lieblingsdichter, der Jochen Klepper, weiß, der dies sehr trefflich und auch schnörkellos in Worte und Sätze zu fassen wusste. Darf mal kurz zitieren. Hast du uns Haus und Gut gegeben? Hast du uns arm und leer gemacht? Das Milde und das harte Leben sind beide, Herr, von dir bedacht. Was du uns nimmst, was du uns gibst, verkündet uns, dass du uns liebst. Und er führt weiter aus, du lässt den einen durch Geschlechter von Kind zu Kindeskind bestehen, den anderen lässt du wie durch Wächter von allem abgetrennt vergehen. Durch Fülle und durch Einsamkeit machst du uns für dich bereit. Ich schiebe mal kurz dazwischen. Ach so. Und dann die letzten Sätze in dem Gedicht. Auf Feldern, die sich fruchtbar wiegen, im kargen Halm, auf armen Sand, muss doch der gleiche Segen liegen. Du sätest sie mit deiner Hand und was du schickst, ob Glück, ob Angst, zeigt stets, wie du nach uns verlangst. Zitat Ende. Jochen Kepler. Kannst du mir einen Tisch decken? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Israel, dieses große Modellvolk, dem man unglaublich viel an Gottes Charakter und Absichten und Planen und Taten ablesen kann, auch für uns Individuen hier, hat sich die Frage immer wieder gestellt. Die waren noch nicht richtig raus aus Ägypten, da haben sie sich schon die Frage gestellt, in der Nacht des Wachens, nach der 10. Plage, also sie haben schon viele Wundertaten erlebt nach der 10. Plage, wo sie Gott auf eindrucksvolle Weise aus diesem Gefängnis Ägypten herausgeholt hat, dann standen sie wenige Stunden später am Schilfmeer und dann haben sie ja schon die Frage gestellt, nicht wahr? Kannst du uns den Tisch decken? Kannst du dich um uns kümmern? kannst du dich jetzt mit deiner ganzen Stärke für uns einsetzen. Ja, da hinten in der Ferne sahen sie ja schon diese sandigen Wolken der feindlichen Kampfwagen aus Ägypten. Und vor sich, was sahen sie da? Meer, Fluten des Meeres. Jetzt, Herr, kannst du uns den Tisch decken? Jetzt kannst du? Er konnte es. Tatsächlich. Das Meer ging auseinander und sie sind durchmarschiert auf trockenen Boden, denn der starke Ostwind hat den Korallenboden getrocknet, sage ich mal jetzt so. Also, sie sind durchmarschiert und dann waren sie in der Wüste und dann kam ja das Happy End. Ne? Das war ja tolle Machtdemonstration, kein Ägypter überlebte das. Dann kam das Happy End. Kam es? Nee. Denn die Vorräte, die sie da mitbrachten aus Ägypten, die gingen ja dann mal zu Ende. Ne? Und dann haben sie rebelliert gegen Aaron und Mose und gegen ihre Schwester Miriam. Wir kennen diese Geschichten, die sich monoton und die sich stereotypmäßig wiederholten, wie auf einer endlos Schleife des gleichförmigen Aufbegehrens. Wo ist die Versorgung? Werden wir verdursten und verhungern hier? Und dann gab es plötzlich Manna. Manna kam von oben, Tag für Tag genug zu essen, inklusive Sonntagsregelung. Ja. Alles da. Dann war zu Ende, ne? Dann waren die eigentlich zufrieden. Und als sie ihren Speiseplan so einseitig fanden, ging es ihr gar nicht mehr um Hungern. Es kam Luxusvorstellung, es muss ein bisschen besser sein, ja, es muss mehr menüartig sein. Vielleicht in der Wüste hat er ihnen aus der veganen Zone herausgeholfen, sage ich mal, nicht wahr? Und hat ihnen dann diese Fleischzulage ermöglicht. War dann zu Ende? Nein. Herr, wir haben Durst. Wir haben Durst. Kannst du uns den Tisch decken? Das kann ich, sagt er. Schlag da auf den Kieselfelsen, Mose. Und dann flossen aus ihm Ströme lebensrettenden Wassers. Für wie viele Leute? Könnte ich nur einfach sagen, es war ein Millionenvolk. Ja. Es waren zwar 600.000 Männer, aber die haben ja auch Frauen an sich gehabt und Kinder. Für ein Millionenvolk? Sagenhaft. Und ihr wisst, dass die Widersacher da sind. Ja, die Widersacher besitzen ganz unterschiedliche Gesichter. Das sollte uns klar sein. Die Widersacher, die in unserem Leben auftauchen, haben immer die gleiche Grundfrage. Was meint ihr? An mich. Trägt denn dein Glaube, Klaus-Dieter? Trägt dein Glaube? Trägt er wirklich? Trägt dein Glaube? Sie wollen mich ja natürlich von dem Platz wegnehmen, den ich im Urvertrauen einst mal einnehmen durfte. Ja? Das ist ganz normal. Das ist keine Katastrophe. Das müssen wir auch nicht wegbeten. Das ist normal. Das ist normal in der Nachfolge. Die sind da, die Widersacher. Die kannst du auch nicht wegbeten, nochmal gesagt. Sie arbeiten immer mit derselben Masche. Ich soll nämlich aufhören, auf den zu vertrauen, der mir den Tisch decken kann. Und dann mache ich es ja dann auch selber, wenn das nicht so klappt. Dann muss ich mir mal selbst den Tisch decken. Und wenn er es nicht macht, mache ich es halt. Oder ich lasse andere mir den Tisch decken. Ich schlage Gott vor, wie er mir bitteschön den Tisch zu decken hat. Ich bin mit Gott immer einverstanden. Mit einer kleinen Ausnahme, wie jetzt gerade mal. Lass mich da mal den Tisch decken. Ich bin gleich wieder bei dir. Aber er soll das jetzt mal bitte so machen, wie ich mir das vorstelle und denke. Und dann geht es wieder normal weiter. Wir handeln so oft mit Gott. Und so merke ich, das haut auch dann auf Dauer nicht hin. Aber es ist die Grundanfechtung, Geschwister, die ihr alle kennt. Ja, ich wiederhole mich nochmal.
ihr Geliebten Gottes, ihr Auserwählten, ihr Heiligen Gottes, ist die Grundanfechtung hier. Darf eine Firma eines Christen pleite gehen? Darf ich arbeitslos werden? Darf ich krank werden? Darf ich sterbenskrank werden? Wir haben hier viel in diesem Jahr erlebt, hier in den Räumlichkeiten und drumherum. Ihr wisst alle, was ich meine. Nicht so einfach. Darf das denn geschehen? Du weißt um die Wege meiner Familie, meiner Kinder, oh Gott, meines Ehepartners, die ich gar nicht so toll finde und die auch gar nicht so toll sind. Du siehst, dass ich keine Ehe habe, wobei ich gerne eine hätte. Oder ich habe die falsche Ehe und komme da auch nicht mehr raus, komme nicht mehr raus. Kannst du mir den Tisch decken? Kannst du mir den Tisch decken? Kannst du mir den Tisch decken? Und dann merken wir, der ist richtig wichtig, dieser nette kleine Psalm. Der geht ans Fundament. Ja, jetzt komme ich zu dir. Der Mann, der ihn geschrieben hat, der hat ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Was hat der für Siege mit Gott erlebt? Oh, unglaublich. Was durfte er erfahren mit seinem Gott sammeln? Dieser David, nicht wahr? Wieder fing er mit 17 an, wie der Halbwüchsige vor diesem großwüchsigen Goliath steht und durfte ganz nah dabei erleben, wie der Riese, dieser Übermächtige, erledigt wurde. Feierabend. Ende. Aus. Was hat er für Siege erlebt, David? Doch er hat auch ganz andere Sachen erlebt, der David. Da gab es auch ganz andere Szenarien im Leben dieses Mannes. Und später stand er im Zenit seiner Macht. Alles war geregelt. Die Feinde waren platt, nicht wahr? Alles war okay. Das Reich war riesengroß. Die Sache flutschte. Die Ministerien liefen wie geschmiert. Alles funktionierte. Und er merkte nicht, er merkte es nicht. Er hatte quasi so einen blinden Fleck, der David. Ach, wie so schön menschlich, ja. Dieses Genie, bei ihm gab es auch blinde Flecken. Ja. Da plötzlich innerfamiliär so etwas, sage ich mal, anfing zu köcheln. Es brodelte. Sein eigener Sohn, er hatte mehrere Söhne, aber den eigenen Sohn, der baute seine eigene Machtposition aus und versuchte seinen Vater auszuhebeln auf eine ganz fiese, eine ganz blöde Art und Weise. Und wie so hirnrissig Absalom war, ließ er sich zum König ausrufen und plötzlich geriet David, der große, aktive, selbstbestimmte David, der immer in der Position, der geriet auf einmal in die Defensive. Gar nicht gewohnt. Und dann kam dieser schmerzhafte Zeitpunkt, wo David noch, das ist auch nachzulesen, im 2. Samuel 15 folgende, 2. Samuel 15 folgende, dass der David aus militärischen Überlegungen es als richtig ansah, die Hauptstadt Jerusalem zu verlassen und Jerusalem kampflos, seinem Sohn Absalom zu ergeben. Absoluter Tiefpunkt für ihn. Dann stellt sich die Frage aus Psalm 23, was kannst du mir jetzt den Tisch decken? Bis ins praktische Äußere hinein, kannst du mir jetzt den Tisch decken, Jahwe? Und dann zieht David raus aus der Stadt und der Schnösel von Absalom, der zieht ein, macht sich breit. Und dann steht David da, lest mal diese drei Kapitel 15, 16, 17. 15, 16, 17. Die sind sagenhaft spannend. Da ist alles drin in diesem Psychokrimi, vollgespickt mit Meuchelmord, Verrat, Sex, Heimtücke voller psychologischer Epigramme, tiefster Familientragödie, Suizid, scheinbar endlose Trauer, Strömen von Tränen und.
seit 2. Samuel 15, 16, 17. Und mittendrin erlebt David handgreiflich, wie der Hirte vom Psalm 23 in der Lage ist, ihm den Tisch zu decken, in dieser aussichtslosen, katastrophalen Situation. Da kommt auf der einen Seite natürlich eine Schmähung nach der anderen für David. Da scheiden sich dann in der Not immer schnell Freund und Feind, ja, klar. Eine Ohrfeige nach der anderen kriegt David und gleichzeitig, der David steht nur davor und staunt und staunt und staunt, wie Gott ihm den Tisch decken kann. Man kann sich so wunderbar das deutlich machen an den Personen, die der lebendige Gott so, sage ich mal, als Tischdecker benutzt und einsetzt, als David so dasteht und seine Leute so daherlaufen. Die filieren quasi aus Jerusalem heraus, kommen, taucht da. Eine Person namens Ittai. Ittai auf, ein ganz treuer Mann, ein Emigrant, ein Fremder, kaum zu glauben. Der ist gerade zugezogen und David sagt, bleib du mal, Ittai, mal schön hier. Hast die Koffer ausgepackt, bleib erstmal hier. Und Ittai sagt, wo du bist, mein König, bin ich auch. Und er marschierte vorüber. Dann entdeckte der David plötzlich, dass da der Priester Zadok, der hohe Priester Zadok da auftritt. Und er dachte schon, Mensch, wer weiß, vielleicht springt die ganze Kultabteilung mit Zadok auf den Zug Absalons auf. Aber nein, der Zadok bringt sogar die Bundeslade mit raus. Ja, die Bundeslade. Jetzt gehen wir mit der Bundeslade, David. Und der Zadok, du bist ein wunderbarer Tischdecker, aber mit der Bundeslade kann ich jetzt wirklich gar nichts anfangen. Die bleibt bitte schön hier in Jerusalem. Und wenn Gott will, komme ich wieder. Und bleib du auch da und diene mir hier am allerbesten hier vor Ort, mittendrin in der Revolte von Absalom, weil er der ja nicht weiß, dass du auf meiner Seite stehst. Und dann kommt eine Person namens Hushai. Hushai, das war ein Intellektueller. Soll es ja auch im Reiche Gottes geben. Ne? Nicht viele, aber ab und zu. Ein ganz kluges Köpfchen, ein ganz guter Kopf. Hushai, der stand auf der Seite Davids. Ich bin dein Freund. David, bleib du in Jerusalem, ja? Und kümmere dich darum, dass die Sache richtig ausgeht, was ihm auch gelungen ist. Und dann kam Ziba, der Knecht, die rechte Hand von Mephibosheth, sagt euch jetzt nichts, aber das ist der Enkel Sauls, einer der Enkel Sauls, Mephibosheth, das ist dieser mit den lahmen Beinen, der Sohn von Jonathan. Nämlich des ehemaligen Feindes Davids. Und der Herr dieses Knechtes hoffte schon, dass der Aufstand erfolgreich mal verlaufen würde, nämlich zu seinen Gunsten. Aber Ziba, der Knecht, machte nicht mit seinem Herrn und brachte noch die komplette Versorgungseinheit mit, ja, also die Tischdecker. Zwei gesattelte Esel und auf ihnen 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte vom Sommerobst und ein Schlauchwein. Kannst du mir den Tisch decken? Ja, ich kann. Dann hatten sie die ersten Stunden Richtung Osten zum Jordan geschafft und kamen in ein Lager an im Lande Gilead. Kleine Episode, kann ich euch nicht vorenthalten. Da brachte ein Trio namens Shobi, Machir und Barzillai. Ach, das sind so gute Namen, etwas anders als die Namen, die wir schon kennen, ja. Deswegen wiederhole ich nochmal. Shobi, Machir und Barzillai, die drei, ein tolles Trio, die kamen mit einem Versorgungstross. Nämlich, was brachten sie mit? Betten und Becken und Töpfergefäße, Weizen, Gerste und Mehl, geröstete Körner und Bohnen und Linsen und Geröstetes und Honig und Rahm und Schafe und Kuhkäse brachten sie zu David, zu dem Kriegsvolk, das bei ihnen war, zum Essen. Denn sie sagten sich, das Volk ist hungrig und erschöpft und durstig in der Wüste. Boah. Kannst du mir den Tisch decken? Ja, ich kann. Ja, ich kann. Der hat das erlebt, der David. Der hat das erlebt. Der Mann, der in unserem Psalm sagt, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gerade als ich mitten in der Tinte saß, das hat er erlebt. Das ist kein Text, wo irgendeiner auf seinen sonnigen Palasthügeln mal sich ein schönes bei untergehender Sonne, ein schönes Gedicht ausdenkt, sondern der saß richtig tief in der Soße und hat es erlebt. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig zu begreifen, dass hier der Glaubende und seine Achillesferse beschrieben wird. Wir alle, wenn wir glückliche, über die Maßen reich gesegnete Stunden in der Nachfolge erlebt haben und erleben, ich meine es dankbar aus der Hand, ich nehme es dankbar aus der Hand meines Gottes. Aber wenn die Feinde auftauchen, wenn sie mir die Frage stellen, kann dein Gott wohl einen Tisch decken in der Wüste, die einen Tisch jetzt decken, dann gilt auch die Antwort und gilt auch das Bekenntnis von Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das schaffst du. Das kann man sich nicht nur denken, das sollte man sich auch sagen. Denn dann hören meine Ohren mit, was mein Mund sagt. Das geht dann tiefer, das ist Deep Working, nicht so oberflächlich. Wie macht das Gott? Wie macht das Gott? Wie macht das Gott bei mir in meiner Lebenszeit? Das ist eine Folgefrage, die uns ein Leben lang beschäftigt. Und vielleicht dürfen wir ein andermal darüber nachsinnen. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus Christus, zuallererst, und das ist wichtig, dass das zuallererst geschieht, danken wir. Wir danken dir. Und wir danken dir noch einmal. Wir können dir gar nicht genug danken für den Verlauf der ersten Stunden dieses Tages. Den Tag des Herrn. Danken für dein Wort. Ein Riesengeschenk. Für die Begegnungen, den Austausch. Du willst uns damit Gutes tun. Du hast es schon oft, so oft getan. Dein Heiliger Geist erfüllt jetzt den Raum. Wir bitten dich, dass du bei dem einen oder anderen ankommen kannst. Tue das, Herr, was du dir vorgenommen hast. Amen.